von einem unbeschwerten Urlaub auf der Erde.
Guten Tag, Captain. Ich glaube nicht, dass Sie sich über den Risikofaktor im Klaren sind.
Zu den gefährlichsten Regionen des Weltraums. Nur eine Crew wagt es, in Gebiete vorzudringen, in denen noch niemand zuvor gewesen ist.
Wir brauchen alles, was die Mühle hergibt.
Auf einem einsamen Planeten sucht ein abtrünniger Vulkanier nach dem absoluten Wissen.
Um sie zu finden, brauchen wir ein Raumschiff.
Er schreckt vor nichts zurück.
Ich habe geträumt, ein verrückter Spinner hat die Enterprise übernommen.
Haben Sie ein Gespenst gesehen, Spock?
Vielleicht habe ich das, Captain.
Unser Schicksal ist der Planet Chakare. Wir fliegen ins Zentrum der Galaxis.
Man kann nicht ins Zentrum der Galaxis vordringen. Wenn du mich fragst, ich weiß, das wirst du nicht. Ich finde, das ist eine bescheuerte Idee. Wir treffen bestimmt auf die Klingonen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino Extended Edition Special Report. Ganz kurzfristige Sonderausgabe, die gar nicht auf dem Plan stand. Es ist ja so, Steady und Patreon Paten und Patinnen, die kriegen immer vorab so eine Monatspreview von mir geschickt, so als kleines Dankeschön auch für ihre Spende, neben einigen anderen schönen Goodies. Und da schreibe ich ja dann immer, was ich so in den nächsten 4-5 Wochen vorhabe. Und die Folge habe ich nicht erwähnt, weil ich noch nichts wusste von ihrer kommenden Existenz. Aber jetzt ist sie da und ich spreche mit dem Dominik Stark vom CET, Cine Entertainment Talk Podcast. Ist das so richtig?
Das ist so richtig und inzwischen vor allem natürlich auch unterwegs mit dem neuen eigenen Podcast, wenn ich den gerade bewerben darf, Kino 90 Podcast.
Dominik Stark, Filmemacher, Podcaster, Filmschreiber, Audiokommentator, Special, Bonus-Features, Produzent, extraordinär. Was machst du sonst? Nee, besser so gefragt. Ist einfacher. Was machst du nicht?
Oh, was war...
Thai-Massagen.
Ja, Thai-Massagen kann ich nicht gut. Ich bin nicht gut im Schränke aufbauen. Meine Frau würde sagen, meine Bilder hängen schief. Aber so im künstlerischen Bereich, musikalisch bin ich nicht besonders. Ich singe zwar ganz gerne, aber es will keiner hören.
Du wolltest sagen, deine Batik-Technik war auch schon mal besser, als du mehr in der Übung warst
und so. Ich habe ja mal einen Haushaltskurs gemacht und habe da Häkeln und Stricken gelernt. Also auch da sind zumindest Grundlagen vorhanden.
Wir haben einen schönen Anlass, um zusammenzufitten. Also nicht nur haben wir so ein quasi inoffizielles Sequel geplant zu unserem letzten gemeinsamen Podcast zu Star Trek, Superman 4, Entschuldigung.
Nicht der mit den Wahlen, sondern der ohne Budget.
Richtig. Sondern wir haben auch einen ganz konkreten, hochaktuellen Anlass, aber auf den kommen wir dann etwas später zu sprechen. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, in einem Werbeblock unterbrochen. Aber
überhaupt nicht, ich bin schon fertig.
Sag den Titel deines Podcasts doch mal, ich finde es hochinteressant.
Der heißt Kino 90 Podcast und die Idee dahinter ist einfach, tatsächlich jeden Kinostart, der in Deutschland in den 90er Jahren vorgekommen ist, Monat für Monat und Film für Film quasi zu besprechen, im Schnelldurchgang und in gewissen Specials dann auch etwas mehr in die Tiefe gehend. Und der Film, den wir heute besprechen, der ist leider ganz, ganz knapp an einem 1990er Kino-Release vorbeigeschrammt. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass wir eine Nische gefunden haben, über einen in der allgemeinen Wahrnehmung schlechten Film sprechen zu können. Denn ich spreche unglaublich gerne über diesen Film.
Ich denke, ich auch. Ich mag ihn, glaube ich, auch deutlich lieber als der Rest der Menschheit. Aber wir werden das gleich eruieren. Ich möchte auch ganz ehrlich sein, es war etwas anderes geplant. Wir stehen eigentlich in Dauerkontakt über soziale Netzwerke und quatschen immer über dies und das. Und das ist auch immer mit großem Spaß verbunden, weil auch manchmal gemeinsame Projekte entstehen, wie zum Beispiel unsere Brian Edgar Wallace Audiokommentare für die Filmjuwelen. Mhm. Und alles dir zu verdanken natürlich.
Oh mein Gott, nein.
Da entstehen immer sehr schöne Sachen draus. Und mein letzter spinnerter Gedanke war, lass uns mal über die Tech-War-Filme sprechen mit William Shatner. Einfach weil ich Bock hatte auf Shatner. Ich habe dann angefangen, Tech-War zu gucken und dachte, nee, doch nicht. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Also ich bin nicht über die erste halbe Stunde hinweggekommen, wollte aber schon etwas ein bisschen Abgründiges machen oder etwas, dem, von dem zumindest wir beide der Auffassung sind, dem wird nicht ordentlich die Ehre erwiesen, Tribut gezollt, adäquat, das wird nicht adäquat wertgeschätzt und wir sind dann relativ schnell bei Star Trek 5 gelandet, weil du hast gesagt, lass uns das machen und ich dachte, ja, irgendwie schon, weil passt ja, ne? Es steht schön in einer Reihe mit Superman 4 als finden alle doof, aber eigentlich ist er gar nicht so doof und jetzt sind wir hier.
Ja, und es hat ja auch irgendwo ganz harmonisch zusammengepasst. Tatsächlich war es ja, ich weiß gar nicht, wie es entstand, aber ich hatte irgendwas über Tech War getwittert in irgendeinem losgelösten Kontext und dann kam von dir, Mensch, Tech War, ja, das das spricht mich jetzt aber an. Und
ja, ich habe mich selber sehr heiß gemacht, muss ich sagen. Ich habe so, oh, jetzt habe ich richtig Bock. Ja, oh, Tech War, stimmt, ja, das gab es auch noch. Das war in meiner Erinnerung so viel besser.
Und ich muss dazu sagen, ich meine, bei mir als William Shatner-Fan kann man durchaus schon sagen, hast du damit einfach eine offene Tür eingetreten. Denn letzten Endes, ich habe damals die in Deutschland erschienenen Tech War-Romane alle gelesen und habe die in Greifswald im Regal stehen. Und ja, ich habe ja bei Filmjuwelen auch damals diese DVD-Veröffentlichung mitbetreut und habe da auch ein Booklet zugeliefert und solche Geschichten. Von daher muss ich aber trotzdem auch zugeben, ich kann verstehen, wenn man 20 Jahre später auf Tech War zurückschaut und denkt, ah, die Vision der nahen Zukunft mit den technologischen Möglichkeiten und den geringen Budgets einer amerikanisch-kanadischen Produktion der frühen 90er, das ist vielleicht nicht optimal gealtert. Ich habe immer noch Spaß, gerade mit dem ersten und dem dritten Film, der mit der Artus-Sage, aber es ist halt, ja, wir sind doch ein Stück weiter heutzutage.
Ich möchte jetzt das Lebenswerk von William Shatner auch gar nicht in den Dreck ziehen, aber gibt es dazu verlässliche Informationen, wie viel er von den Büchern selber geschrieben hat? Weil die sind ja tatsächlich in Zusammenarbeit mit einem anderen Autor entstanden.
Ja, das ist eine Diskussion, die immer wieder aufgemacht wird, auch gerade bei seiner Beteiligung an Star Trek-Romanen, die natürlich sehr Kirk-lastig zum großen Teil sind. Und man kann mal davon ausgehen, es gibt natürlich keine wirklich gesicherten Informationen. Und auch Bill Shatner gibt dazu immer mal unterschiedliche Ansagen. Aber gerade so die ersten 1, 2, 3 Tech-War-Romane, die lesen sich schon sehr stark nach Shatner. Und die neueren Star Trek-Romane eher weniger. Mhm. Und er hat, im Grunde läuft das ja so, er hat immer viele, viele Ideen. Er ist sehr, sehr umtriebig. Ich meine, der Mann steuert auch stark auf die 90 zu inzwischen. Und hat immer noch x Projekte am Laufen, TV-Shows, Dokumentationen, neue Buchprojekte, Kinotouren rund um die Welt. Und ja, und da ist es halt ganz oft so, dass er sagt, ich habe eine Idee für eine Kirk-Storyline. Und dann pitcht er das und dann hat er Autoren, die es umsetzen. Und dann gibt er dann hier einen Witz, da einen Gag und da noch eine Szene und das muss noch mit rein. Aber natürlich kann er sich jetzt auch nicht hinsetzen und kann dann drei Monate sich einschließen und kann halt irgendeinen neuen Star Trek-Roman schreiben, weil er ist schon wieder beim nächsten Projekt. Und ich denke, auf der Basis läuft das machen ja aber andere Autoren, wie jetzt Robert Pattinson, macht das ja auch nicht anders. Und der hat ein ganzes Krimi-Imperium darauf aufgebaut, seinen Namen überall groß drauf zu schreiben.
Ja, und da stellt sich eben auch die Frage, wie viel von seinem letzten großen Bestseller, den er angeblich mit Bill Clinton geschrieben hat, ist auch von ihm oder von Bill Clinton geschrieben. Wahrscheinlich weder noch. Die beiden größten Namen auf dem Cover war wahrscheinlich gar nicht am Schreibprozess großartig beteiligt.
Selbe Ding mit Tom Clancy, ne? Ist ja auch so ein Ding, kommt ständig neue Bücher oder neue Reihen raus und der Mann ist schon seit x Jahren tot. Also von daher, aber wie gesagt, gerade die frühen Memoiren und auch die frühen Tech-Romane, die lesen sich einfach sehr, sehr stark wie Shatner. Und es passt ja auch irgendwie, ist Tech War ja auch so eine Art TJ Hooker im Weltraum, also nicht Weltraum, aber in der Zukunft. Die Romane spielen ja deutlich weiter in der Zukunft als die Fernsehserie. Aus Budgetgründen hat man das ja, ich glaube, 50 bis 100 Jahre vordatiert, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und man kann das auch lesen, irgendwie hat er das für sich geschrieben, um nach TJ Hooker potenziell bei einer Verfilmung noch die Heldenrolle zu spielen, aber bis es dann alles mal fertig war, Fuß gefasst hat und verfilmt worden ist, war er einfach aus der Alterszone raus und hat dann halt eine Nebenrolle übernommen und hat das Ganze produziert und letzten Endes, und da schlägt sich der Bogen gerade wieder zurück, hat das alles mit Star Trek 5 seinen Anfang genommen, denn den ersten Tech War Roman hat er geschrieben, als wegen dem Autorenstreik das Projekt Star Trek 5 mal eben ein Jahr lang auf Eis lag. Und dann saß er da und hat gesagt, was mache ich jetzt? Ich langweile mich zu Tode, mit meinem Drehbuch kommen wir nicht weiter. Schreiben wir doch mal TJ Hooker in der Cyber-Zukunft. Und die Bücher sind, egal was man jetzt von der Serie oder von den Filmen hat, mag ich, finde die Bücher ungemein unterhaltsam. Die lesen sich auch sehr, sehr leicht und haben ein paar sehr originelle Momente und auch den typischen Shatner-Humor, den man entweder mag oder halt nicht mag. Ich kenne auch viele, die davon sich permanent angegriffen und beleidigt fühlen, aber muss mal trockenen Humor abkönnen.
Ich bin auch großer Shatner-Apologet, muss ich sagen. Also tatsächlich, er ist ein Mann, der eine prägende Funktion innehatte für das US-amerikanische Fernsehen, aber überhaupt für die amerikanische Popkultur, möchte ich mal sagen, von grob Ende der 60er bis Anfang der 90er. Also so, glaube ich, so Shatner Prime auch langsam auslief, wahrscheinlich auch mit dem letzten Star Trek Kinofilm. Mhm. Aber er hat eben in der Zeit wahnsinnig viel produziert, mitgewirkt, hat teilweise eben auch vorangetrieben. Es ist ja nicht nur so, dass er in T.J. Hooker einfach immer so die Hauptrolle spiele, sondern er maßgeblich auch konzeptionell an der Serie beteiligt war und eben auch an vielem, was er anpackte. Und da geht eben einiges in die Hose. Und einiges funktioniert eben dann besser als anderes. Mhm. Und immer sozusagen, weil da hat mich auch immer schon so ein bisschen das Trekkie-Fandom, zu dem ich mich auch seit ich Teenager bin, zähle, mich ein bisschen gestört, dass immer so nach Verantwortlichen gesucht wurde. Nach so den Good Guys und den Bad Guys. Und wer ist der Verantwortliche für kreative Spitzen bei Star Trek? Und wer ist eben der, dem man irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben kann? Auch zwischen den Schauspielern wurden da immer so Frotten aufgetan. Wer kann mit wem? Mhm. Und wer mag wen nicht? Und hier das Walter König und George Takei. William Shatner nicht mögen, war ja so bekannt oder ist immer noch bekannt und mittlerweile haben sie ihren Frieden gefunden oder vielleicht auch doch nicht, ne? hasst Leonard Nimoy Spock oder liebt er ihn? All diese Fragen und so. Und ich denke einfach, die haben alle sehr viel gemacht. Die sind eben alle Teil eines extrem populären, extrem großen Fandoms. Ich meine, Star Trek ist so in seiner Größe, in seiner gefühlten Größe ein bisschen geschrumpft, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten, aber immer noch relativ gut im Geschäft. Jetzt wieder zunehmend. Egal, da wurde eben viel gemacht. Die haben eben auch sehr viele, den ganzen Convention-Zirkel auch so mit begründet, einfach durch ihre Präsenz. Einer aus dem Star Trek, sagen wir mal, Umfeld ist ja auch ganz maßgeblich dafür bekannt, überhaupt diese ganze Convention-Kultur so geprägt zu haben. Ich glaube, Joe Trimble oder Joe Brimble hieß die. Also da passiert einfach eine ganze Menge. Und da macht man eben auch viel Mist. Und vielleicht gehört Tech War für mich mittlerweile dazu, aber Star Trek 5 auf jeden Fall nicht. Habe ich jetzt auch beim Wiedersehen festgestellt. Das ist ein Shatner-Film durch und durch und der ist gut.
Es ist ein.
Nicht komplett.
Es ist, ja, nee, es ist ein Shatner-Film durch und durch, würde ich dir auch recht geben. Und der ist gut, auf jeden Fall. Hat er Probleme? Ja, natürlich hat er die. Aber wie viele davon sind wirklich. Man hat ja damals das Versagen an der Kinokasse von Star Trek 5 einfach ganz klar auf William Shatner geschoben. Die Öffentlichkeit, die Medien, Siskel und Ebert, wer auch immer alles aufgetaucht ist, haben nichts anderes und nichts Besseres zu tun gehabt, als auf William Shatner einzuprügeln an der Stelle. Und auch dann den permanenten Vergleich natürlich zu bemühen. Leonard Nimoy hat davor zwei ungemein erfolgreiche und vor allem der vierte ist ja bis heute einer der populärsten Filme. Die hat Leonard Nimoy gemacht und dann hieß es einfach, ja guck mal, jetzt kommt das Ego von Shatner um die Ecke. Der muss jetzt unbedingt auch Regie führen. Was qualifiziert ihn da eigentlich dafür? Ja, genauso viel wie Leonard Nimoy eben qualifiziert war, Teil 3 zu inszenieren. Und nur, dass man hat Shatner tatsächlich, auch Nimoy hat es nicht immer nur einfach gehabt. Und ist auch gerade bei Teil 4 mit Produzent Half Bennett viel aneinander gerasselt, so viel, dass Half Bennett für Teil 5 gar nicht mehr zurückkommen wollte ursprünglich, weil er keinen Bock mehr hatte mit Star-Hauptdarsteller und Regisseur dauernd zu streiten. Aber Shatner hat da von vornherein eine ganz andere schlechte Position gehabt. Das hat nicht mit Budgetkürzungen angefangen oder aufgehört. Und ich habe mich schon sehr früh in irgendeinem Artikel, ich glaube in der Starlog stand das damals mal drin, hat sich der Satz bei mir eingeprägt, niemand zieht los, um vorsätzlich einen schlechten Film zu machen. Niemand. Selbst der größte Trash-Filmer nicht, aber erst recht nicht eine Studioproduktion, die sich Paramount 30 Millionen kosten lässt. Mhm. Da gehen alle mit den besten Ansätzen dran. Aber wie es eben so ist, Film machen ist ein Gruppensport, ein Mannschaftssport. Und da hat eben jeder in der Mannschaft eine andere Vision, was der Film denn sein sollte. Und ich meine, selbst Gene Roddenberry hat ja schon im Vorfeld des Kinostarts über den Film gelästert und sich darüber beschwert. Und die Suche nach Gott macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man ein bisschen tiefer gebohrt hat, lag das aber vor allem daran, dass Gene Roddenberry das selbst schon mal als Thema aufgreifen wollte und ihn damals nicht gelassen hat. So, und ja. Jetzt kriegt Shatner auf einmal durchgeprügelt. Das ging natürlich auch nicht. Es geht immer viel um Egos dabei und um Geld.
Man muss natürlich auch sagen, zu diesem Zeitpunkt in der Star Trek-Historie, da brodelte eben einiges. Also Star Trek 5 entstand, also die Produktion begann deutlich nach Start von The Next Generation. Da war einfach so eine andere Generation, also die nächste Generation, das nächste Jahrhundert.
Man sollte es so nennen.
Im Kommen, ja, die möglicherweise in alten Recken ihren Rang bald ablaufen würde. Es gab natürlich aber auch hinter den Kulissen sehr viel Streit darüber, genau. Einfach aufgrund auch des großen finanziellen Erfolgs von Teil 3, insbesondere von Teil 4 und einfach auch dieser autarken Rolle, die sich da Leonard Nimoy erstritten hat, hinter den Kulissen als Regisseur des größten Star Trek-Films aller Zeiten. Darum, wer ist jetzt eigentlich der größte Star? Das gab gab's ja immer schon. Also das ist ja auch eine alte Geschichte, oft auf der auch viel, glaube ich, dessen, was man irgendwie so als Zwist zwischen den beiden Darstellern Nimoy und Shatner bezeichnet, fußt. So, wer ist denn die populärere Figur? Und die Leute mögen Spock lieber als Shatner, aber Shatner ist ja als Kirk, aber Kirk ist ja eigentlich die Hauptfigur dieser Serie. Mhm. Oder sollte sie zumindest auf dem Papier sein und so weiter und so fort. Und zudem alledem, wer kriegt wie viel Screentime und wer kriegt wie viel Drehbuchanteil und wer kriegt die coolsten Szenen im Film, kommt jetzt eben auch noch, oh, da ist jetzt diese Crew, die heißen Picard und Riker und Troy und Data und was machen die jetzt eigentlich? Und ich glaube, Roddenberry ging es auch gesundheitlich schon nicht mehr so gut, musste, glaube ich, auch mehr und mehr Kontrolle einfach abgeben, ist ja auch nicht wahnsinnig lange hiernach auch verstorben. Was heißt, er ist nicht unmittelbar hiernach verstorben, aber er hat sich, glaube ich, schon so in den letzten ein, zwei Jahren, sagt man so, glaube ich, aus dem Tagesgeschäft sehr zurückgezogen.
Oder wurde rausgedrängt.
Half Bennett, ja, oder wurde rausgedrängt. Und du hast ja auch Half Bennett hier auch schon erwähnt, der eben auch sagte, so, es reicht. Ich weiß, die Filme machen Geld und wir haben hier wirklich ein populäres Franchise am Laufen, aber das ist hier teilweise wie Kindergarten hinter den Kulissen.
Ja.
Und ich habe ja noch nicht mal die ganzen anderen Darsteller und Autoren in die Gleichung reingenommen. Also gibt es ja auch noch einige mehr zu nennen. Aber da war schon einiges am Brodeln. Und dann kam dieser Autorenstreik. Kannst du das nochmal genau definieren? Vielleicht für Menschen, die uns zuhören und denken, Autorenstreik? Gibt es häufiger mal, oder?
Ja, taucht alle paar Jahre mal wieder auf. Und ist natürlich eine Problemsituation. Ich meine, das Drehbuch von Star Trek V am Rande des Universums hatte natürlich eine etwas längere Entstehungsgeschichte schon. Man wollte natürlich nach dem Erfolg von Teil 4 relativ schnell mit Teil 5 dann auch kommen. Und die grundlegende Idee kam von Shatner. Bekanntermaßen hat er ganz oft schon erzählt, dass er einfach auch diese Fernsehprediger mit zunehmender Faszination beobachtet hat und gedacht hat, hey, da könnte man noch einen Star Trek-Film draus machen. Und dann ging es ziemlich schnell um die Suche nach Gott. Und letzten Endes nicht das Finden von Gott, weil das würde nicht funktionieren, da würde man zu viel Leuten vor das Schienbein treten. Aber dann statt Gott findet man eben einen Satan und impliziert damit im Umkehrschluss natürlich, dass es irgendwie Gott natürlich auch geben muss in irgendeiner Form. Also hat man das ein bisschen elegant umschifft. Letzten Endes musste das für den finalen Film ja noch deutlich weiter abgeschwächt werden,
ja, und
verbessert werden. Ne? Aber das war der Startpunkt. Und er hat eine Idee geschrieben, er hat eine Skizze geschrieben, er hat ein Exposé, ein Treatment geschrieben. Das kann man alles mal so hinkritzeln und kann es den Studiochefs vorlegen. Und die Studiochefs sagen dann, oh, klingt doch wie eine gute Idee, da kann man, glaube ich, Geld mit verdienen. Mach doch mal ein Drehbuch draus. Und auch da gilt, Shatner hat es ja nicht hingesetzt, hat dann ein Drehbuch geschrieben, sondern hat einen passenden Autoren gesucht, der die vielen Ideen, die Shatner hatte und auch die Ideen, die dann Half Bennett mit reingebracht hat, den Shatner wieder überzeugen konnte, nochmal zurückzukehren. Daraus dann eben ein fertiges Drehbuch zu zimmern. Und dann hatte man einen gefunden, den man unbedingt haben wollte, der wollte zu viel Geld. Letzten Endes hat man sich dann auf einen festlegen können und tja, kaum hatte der die erste Drehbuchversion fertig, kam eben der Autorenstreik. Und das ist einfach so eine Sache, Autorenstreiks, ich würde mal sagen, ohne es jetzt recherchiert zu haben, so alle 10 Jahre in Hollywood absolut üblich. Gab es noch in den 2000ern einen ganz großen. Und dann geht einfach gar nichts mehr. Alle Autoren, die gewerkschaftlich vertreten sind, und das sind die meisten, und vor allem die von Studios Engagierten, dürfen dann einfach schlicht und ergreifend nichts mehr schreiben. Und die TV-Serienproduktionen stehen still, die Filme stehen still. Es wird einfach nichts weiterentwickelt. Und das lässt sich auch nicht umgehen. Man kann auch nicht einfach dann hergehen und sagen, hey, wenn jetzt unser Drehbuchautor, der David Laurie in dem Fall, wenn der jetzt gerade nicht schreiben kann, dann holen wir halt einfach einen von der Straße, der nicht gewerkschaftlich vertreten ist, und dann schreibt der das weiter. Das geht auch vertraglich überhaupt nicht. Undenkbar. Sprich, in dem Augenblick, wo es hieß, wir haben jetzt einen Writers Strike, da ist einfach still. Und dann geht gar nichts mehr weiter. Es sei denn, du hast eine Filmproduktion oder Serienproduktion, die bereits in Produktion ist und am Drehbuch nichts mehr geändert werden muss. Ich meine, das war an der Stelle sogar fast praktisch, weil Leonard Nimoy war ja auch nicht verfügbar. Der hatte gerade, als das erste Drehbuch in der Mache war, hatte dann einen Regie-Job angenommen, der ihn auf, ich glaube, 5 oder 6 Monate gebunden hat. Und dann gesagt, ja, selbst wenn wir jetzt ein Drehbuch hätten, wir hätten keinen Spock. So. Und der Zufall, wie gesagt, dann kam ihm die Sache mit dem Tech-Wash-Schreiben, und kaum, dass der Autorenstreik dann rum war und Leonard Nimoy das Drehbuch in der, ich glaube, dann schon 2. oder 3. Fassung gelesen hat, stellte er fest, nö, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Das filme ich nicht, da drehe ich nicht, da komme ich nicht zurück für. Das könnt ihr vergessen. So, und dann standen sie wieder da. Und solche kreativen Querelen schon im Vorhinein über die Ausrichtung und würden sich jetzt, also zentrale Fragen, würden sich McCoy und Spock gegen Kirk stellen und auf die Seite von Zar, wie er damals noch hieß, oder Cyborg, wie er später hieß, der am Anfang ja auch gar nicht der Bruder von Spock war. Das waren alles so kreative Fragen, an denen man sich unglaublich aufgerieben hat. Und wie gesagt, Gene Roddenberry hat da auch mit allen Waffen gegengefeuert, die ihm zur Verfügung standen. Es war ein quälend langer Prozess, bis die überhaupt ein Drehbuch hatten, wo sie gesagt haben, okay, das ist es jetzt, sind jetzt alle glücklich? Es ist nicht mehr wirklich Gott, es ist auch nicht wirklich Satan, es ist trotzdem noch eine Quest, wir haben viele Action-Szenen drin. Ja, und dann kamen die Buchhalter und haben gesagt, ja, es ist schön, dass ihr das alles habt, aber das sprengt euer Budget, das können wir so nicht machen. Fangt mal an, im Showdown ein paar Sachen rauszustreichen. Und so fing das dann eben an, dass es immer kleiner und immer kleiner wurde.
Aber nicht unbedingt günstiger, muss man sagen. Denn das Budget war, ich glaube, sogar saftig über dem des vierten Teils.
Das ist ja das Problem bei solchen Geschichten, ist ja auch immer diese ganze Entwicklungszeit, inklusive wir fangen jetzt fünfmal von vorne an, weil wir neue Drehbücher brauchen. Das wird ja alles mit reingerechnet. Und
ja, richtig. Das kann man ja auch bis heute Film ansehen. Also man muss sich nur mal vergegenwärtigen, dass Star Wars Solo, dieses Star Wars Spin-off, der aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme teuerste Film aller Zeiten ist. Und man wird es diesem Film nicht ansehen. Ja. Aber einfach aufgrund der widrigen Produktionsumstände. Und dieser Writer's Strike, um das zu ergänzen, also man sieht es immer ganz gut, ich glaube, alle 10 Jahre ist ganz gut benannt. Das ist immer die Zeit, in der US-Serien dann plötzlich ganz kurz werden oder Staffeln dann plötzlich eben 10 statt 20 Episoden andauern. Ich glaube, es war zuletzt bei Lost, damals in der dritten Staffel, ist es mir aufgefallen. Dachte ich, wieso endet die jetzt noch 11 Episoden? Ja. Und wieso gibt es mehr Reality plötzlich Formate aus den USA? Ah, okay, alles klar. Ja. Aber ja, da darf nichts geschrieben werden, es darf auch nichts verkauft werden und dann steht man eben da.
Genau.
Und der Rest, ja, dann kam eben das eine zum anderen, ne? Also produktionstechnisch, dann wollte, glaube ich, die Wunschbesetzung für Star Trek 5 nicht anheuern. Das ist ja eine Anekdote, die bis heute erzählt wird. Man wollte ja eigentlich Sean Connery haben für die Schurkenrolle, für Cyborg.
Ja.
Und konnte ihn nicht bekommen, weil er Jäger des verlorenen Schatzes machte. Ich möchte mal mutmaßen, man hätte ihn so oder so auch ohne Indiana Jones 3 nicht bekommen.
Wahrscheinlich nicht, oder man hätte sie sich wahrscheinlich nicht leisten können, weil er hat ja damals auch ganz gewaltige Saläre aufgerufen. Also auch seine paar Drehtage bei Highlander hat er sich ja im Millionenbereich vergüten lassen. Man hat ihn aber trotzdem noch im Drehbuch ja irgendwo drin, denn Chakaré ist ja im Endeffekt auch nur eine sprachliche Verballhornung von Sean Connery. Und den Gag konnte man sich ja wohl nicht verkneifen. Und so gerne ich Sean Connery auch mag, die Wahl von Lawrence Luckinbill ist einfach trotzdem super. Also ich finde es schade, dass er nicht noch mehr so Performances abgeliefert hat, weil ich fand den eigentlich richtig stark. Mal unabhängig davon, wie ich die Rolle fand, aber vom Auftreten, von der Performance, von der Präsenz, von der Intensität her und sowas, war das wirklich kein schlechter Antagonist für unsere Enterprise-Crew.
Ja, auf jeden Fall. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe der UFDB vor für all die Menschen, die sagen, was, Star Trek 5, wie habt ihr die vorherigen 4 Teile verpasst? Das ist nicht schlimm, denn im Grunde ist ja die, ist keine Tetralogie, aber es gibt quasi eine Trilogie in der Star Trek Classic Kinofilmreihe, möchte ich mal sagen, nämlich zwischen Teil 2, 3 und 4. Das ist damit auch erledigt. Spock stirbt, Spock steht wieder auf und dann reisen sie zurück in die Vergangenheit. Und das ist jetzt alles weg und jetzt haben sie Zeit, eben sich ins Zentrum des Universums zu begeben, um Gott zu suchen. Und der Film ist relativ losgelöst, möchte ich nur sagen, narrativ von den vorherigen Teilen. Also ich würde es jetzt nicht als Einstieg in die Star Trek-Kinoreihe empfehlen, einfach weil es nach dem Geschmack oder dem Urteil der Masse nachzuurteilen nicht der stärkste Star Trek Film ist und man vielleicht sich dazu hinreißen lassen könnte, nach dem Erleben von Star Trek 5 zu sagen, oh, ich möchte eigentlich nie wieder einen Star Trek Film gucken, aber man kann es theoretisch. So.
Jetzt möchte ich mal eine provokante Gegenfrage stellen, auch wenn er in den letzten Jahren vor allem unter großen Star Trek Fans oder älteren Star Trek Fans mehr Liebe erfährt, auch Star Trek The Motion Picture, oder wie man ihn damals lästerhaft genannt hat, The Motionless Picture, war ja ein etwas, wie soll ich sagen, sperriger Einstieg in den Franchise. Und ganz ehrlich, wenn ich jemanden, der kein Star Trek-Fan ist, von Star Trek überzeugen möchte, fange ich mit Der Zorn des Khan an und nicht mit Star Trek der Film. Da bin ich ganz ehrlich. Und bei,
aber so ist ja auch Nicholas Meyer an der Zauberskranreihe.
Ja, absolut.
Hat gesagt, okay, der erste Teil existiert nicht.
Absolut. Aber ich finde es interessant, dass quasi sowohl Star Trek der Film, also der eigentliche Einstieg in die Filmreihe, als auch Star Trek 5, der erste wieder für sich stehende Film nach dieser Reihe innerhalb der Reihe, die existenzialistischen Fragen aufgreifen. Und wenn du mich jetzt fragen willst, was wäre der bessere Einstieg in die Filmreihe, Teil 1 oder Teil 5, würde ich trotz aller Schwächen Teil 5 wählen, weil einfach viel unterhaltsamer.
Okay, lassen wir es so stehen.
Also kann man total gut gegen argumentieren und ich finde Star Trek The Motion Picture, je älter ich werde, auch immer besser, aber halt auf einer sehr intellektuellen und visuell berauschenden Ebene und weniger auf einem Unterhaltungslevel.
Ich hoffe einfach, dass Paramount mal in die Pötte kommt und den wirklich guten Director's Cut des ersten Teils auch veröffentlicht.
Oh, bitte.
Das ist das Problem, dass sie eben damals nur neue Special Effects haben anfertigen lassen für eine normale, wie es damals üblich war, TV-Skalierung von 480p oder so und sich diese Dinge einfach nicht hochrechnen lassen. Also man könnte das theoretisch auf Blu-ray veröffentlichen, diesen Director's Cut, aber er sehe einfach schlecht aus.
Ja.
Insofern müsste man die natürlich komplett neu machen. Und Paramount investiert nicht so gerne in alte Filme, was ein grundsätzliches Paramount-Problem ist. Aber
ja.
Egal, da bin ich auch diesen kleinen Rant immer los.
Nee, aber du hast absolut recht. Und ich rante da direkt mit. Star Trek ist im Director's Cut ein deutlich besserer Film. Viele Kenner der Materie würden sogar sagen, Star Trek, die Kinofassung, ist nicht mal ein wirklich fertiger Film, weil denen am Ende so viel die Zeit ausgegangen ist und die einfach fertig machen mussten, ob der nun fertig ist oder nicht. Und tatsächlich ist dieser Director's Cut dann nicht einfach nur irgendeine Ego-Geschichte, wo ein Regisseur meint, er müsste mal zwei Szenen ändern, sondern tatsächlich einfach ein komplettierter Film, so wie es am Anfang schon hätte sein müssen, wenn man nicht unter dem extremen Zeitdruck von Star Wars diesen Film einfach durchgeprügelt hätte. Und von daher hat Star Trek der Film auf jeden Fall verdient, im Director's Cut zu überdauern und nicht nur in der HD-Fassung von der Kinofassung. Und ja, einen Director's Cut von Star Trek 5 würden wir auch gerne sehen, den werden wir aber nie bekommen, weil einfach so viel von dem, was notwendig wäre dafür, nie gedreht wurde. Ja.
Ja.
Ich sag nur Steinmonster.
Ja, ja. Kurz zum Inhalt. Von Yankee Doodle bei der UFDB. Kirk, Spock und Pille McCoy machen Urlaub auf der Erde. Währenddessen geht auf der neuen Enterprise alles drunter und drüber, weil längst noch nicht alles so funktioniert, wie es soll. Mitten in dieses Chaos platzt ein scheinbar verrückter Vulkanier, namens Cyborg, der die Enterprise entführt, um ins Zentrum des Universums vorzudringen. Sein Ziel heißt Chakari. Haha, zwinker, zwinker, genau, der Planet, der hinter jenen Grenzen liegt, die noch kein Sterblicher überschritten hat. Der fanatische Cyborg glaubt fest daran, dass er aus Chakari dem Schöpfer allen Lebens gegenübertreten wird. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ergo, Gott. Soweit die Handlung. Ich glaube, die Enterprise Crew findet Gott waren so die Worte, mit denen dieser Film auch immer so umrissen wurde in der Kritik. So, jetzt haben sie eigentlich alles erlebt, jetzt müssen sie erstmal Gott finden. Die Menschen, die dem Film wohlgesonnen gegenüberstehen, sagen, ja, eigentlich ja nur der logische nächste Schritt, denn sie haben ja bereits alles erlebt. Was können sie also noch machen? Begeben sie auf die Suche nach Gott. Die Menschen, die dem Film weniger freundlich gesonnen sind, sagen, wie blödsinnig ist das denn? Warum jetzt die ganze Esoterik? Das braucht Star Trek nicht.
Ja.
Star Trek war eher so faktenverhaftet und hat eine andere Agenda als dies. Aber ist es eine gute Idee? Und dann kannst du auch gerne mal ein bisschen erzählen, wie du zu dem Film gekommen bist oder was so deine frühere Wahrnehmung war, sich für Star Trek den großen theologischen Fragen zu stellen. Gibt es einen Gott? Was eine gute Idee? Und wie hast du es damals empfunden und heute?
Wenn nicht Star Trek, wo dann?
Ja.
Ich finde das keine verwerfliche Idee, ich finde es keinen verwerflichen Ansatz. Ich bin aber auch nie jemand gewesen, der religiöse Empörung gut verstanden hat. Es gibt verschiedene Glaubenssysteme, es gibt den Atheismus, es gibt alle möglichen Ausrichtungen. Und ich zumindest für mich fühle mich nicht in meiner eigenen Religiosität, Spiritualität oder dem Mangel derselben in irgendeiner Art und Weise angegriffen, dadurch, wie ein Film etwas porträtiert. Das ist mir völlig wurscht, weil es ist eine dramatische Erzählung, die mich mit auf eine Reise nehmen soll. Und Star Trek hat ja eigentlich den Ruf, sich den schwereren Fragen in einem unterhaltsamen Umfeld zu widmen. Und warum dann nicht mit einer Suche nach Gott? Natürlich verstehe ich den Studio-Einwand zu sagen, hey, ihr wisst schon, dass die Enterprise Gott nicht finden kann. Also ihr müsst das irgendwie ändern. Das geht nicht. Weil sonst würden wir wirklich einfach gefühlt die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwie, selbst wenn, keine Ahnung, bleiben wir bei dem Beispiel, selbst wenn nur Christen diesen Film sehen würden, mal eine christliche Repräsentation von Gott bringen würde, versuchst du halt einfach etwas zu beschreiben, was sich jeder anders vorstellt und damit, ja, kannst du einfach nicht gewinnen. Und ich finde es aber trotzdem gut, solche Fragen zu stellen oder Ideen und Konzepte in den Raum zu stellen, weil gute Filme auch gute Gespräche provozieren und Gedankengänge anregen. Und ich bin mit Star Trek ja auch in jungen Jahren in Kontakt gekommen und es hat bei mir so viele Überlegungen und Existenzfragen zumindest initiiert, wenn auch nicht immer beantwortet, oder hat mir Möglichkeiten aufgezeigt. Dinge, die durch Gespräche mit meiner Familie oder mit Freunden so nie zutage getreten wären. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz groß, dass Unterhaltungskino sowas eben auch kann.
Ich finde es auch nicht verkehrt. Man merkt im Film tatsächlich auf den letzten Metern an, dass da sehr viel gefochten wurde, sehr viele Streits ausgefochten wurden über das Drehbuch. In letzter Konsequenz ist er mir zu, ja, inkonsequent, in dem Sinn, dass ich das Gefühl habe, ja, okay, das ist jetzt auch so den einzigen gangbaren Weg, den er dann auch beschreitet, nämlich zu sagen, ja, wir bieten dir keine so richtige Antwort. Also ja. Du wirst am Ende dieses Worts die Frage nicht beantwortet kriegen, gibt es einen Gott, ja oder nein, und hat er eben einen dicken Rauschebart oder was weiß ich. Mhm. Sieht er aus wie der Nikolaus oder eben wie deine Nachbarin. Wir wissen es nicht. Ich finde aber auch das Ansinnen überhaupt nicht verwerflich. Und ich finde tatsächlich das auch ein bisschen so als Hook, um den Kinogänger dazu zu verlocken, sich noch ein Abenteuer der alten Recken anzusehen, auch nicht verkehrt. Und man muss ja auch sagen, dass diese ganze Diskussion mit sehr viel positiverem Ausgang schon geführt wurde zum Erscheinen von Star Trek 3 und noch viel mehr zu Star Trek 4. Schon 3 war so, ach, die Suche nach Spock, ich dachte, jetzt ist er tot. Und jetzt suchen die nach dem, am Ende steht er auch noch wieder auf. Ja, natürlich ist er das. Ich erinnere mich auch noch daran, dass eben im Kontext von Star Trek 4 gesagt wurde, was, wie bitte, Zeitreiseabenteuer? Das geht gar nicht. Überlass das mal irgendwie den jungen Leuten von Zurück in die Zukunft. Aber du kannst sie doch nicht irgendwie in San Francisco des Jahres 1987 schicken. Natürlich ging das. Und die Leute sind in Scharen ins Kino gegangen. Also der Erfolg dieser Film hat immer die künstlerischen Wagnisse oder erzählerischen Wagnisse auch legitimiert. Und ich glaube, der Grund, warum Star Trek 5 eben heute nicht besser dasteht, abseits davon, dass er eben, naja, er hat ein paar humoristische Einlagen, die sind nicht gut gealtert. Man muss sagen, einige Figuren verhalten sich fragwürdig, wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, der maßgebliche Grund sind nicht die schlechten Special Effects, die immer herbei zitiert werden. Mhm. Es ist einfach die Tatsache, dass dieser Film nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Ich glaube, wären da die Scharen der Menschen da reingeströmt wie in Star Trek 4, letzten Endes, der Film war initial erfolgreich, aber hat dann stark nachgelassen und war dann am Ende auch nicht mehr besonders profitabel. Ich glaube, man würde heute etwas wohlwollender zurückblicken. Und so war es dann eben, ja, Shatners Hubris, das ist alles, das war zu viel. Das war irgendwie ein Ego-Projekt, was eine Bauchlandung erlitten hat. Ich finde ihn nicht verkehrt. Und ich kann auch ehrlich gesagt, so sehr ich mich auch bemühe, nach Kritikpunkten zu suchen, und da gibt es einige, ich habe ja auch hier zwei da notiert, nicht behaupten, dass dieser Film inszenatorisch maßgeblich schlechter ist, jetzt sagen wir mal, abgesehen von der Qualität der Special Effects, die eben nicht von Industrial Light and Magic stammen, hier maßgeblich schlechter ist als ein Film wie Generations, der auch schon dramaturgisch sehr zerfahren war. Hm. Oder Search for Spock, der auch eine Geschichte erzählt hat, nach der ich nicht gegiert habe zum damaligen Zeitpunkt.
Absolut. Und ich,
wie siehst du es?
Ich sehe es ganz genauso und ich finde aber auch, aus heutiger Sicht auf Star Trek 5 zu schauen, ist eine interessante Erfahrung, weil dieser Gottsuche-Aspekt für mich überhaupt nicht im Vordergrund steht. Wenn ich an Star Trek 5 denke, ist die Suche nach Gott nicht das zentrale Element. Für mich kommen sofort Erinnerungen an den Yosemite Park, an das Triumvirat, an die hochemotionalen Einzelszenen. Der Jerry Goldsmith-Score erklingt in meinem Ohr. Wenn ich die Eröffnungsouvertüre höre oder dann dieses The Mountain-Stück, wenn gleich am Anfang Kirk eben den El Capitan besteigt. das löst positive Gefühle in mir aus. Und ob die dann nach Gott suchen oder was auch immer da passiert, ist eigentlich egal und gipfelt sogar.
MacGuffin meinst du? Ein MacGuffin.
Es ist der verdammte Koffer aus Ronin. Keiner interessiert, was da wirklich drin ist. Und was die am Ende finden, es ist ja eigentlich klar, Gott wird es nicht sein. Was auch immer sie finden, der Bruder, der Seifenoper-mäßig jetzt aufgetaucht ist, von dem vorher nie die Rede war, der wird wieder verschwinden. Da fehlt es an Spannung, aber die Spannung, das Abenteuer und das Herz hängt in den Charakteren. Und so sehr man auch über den teilweise unpassenden Humor bei den Nebenfiguren eine Augenbraue heben kann, so treffsicher ist eben auch das Triumvirat hier im Spiel. Und die waren nie besser drauf. Ich weiß nicht, wie man das tatsächlich objektiv gesehen kritisieren kann. Und auch die Spezialeffekte, du hast es angesprochen, ja, die sind eine Spur schlechter als der ILM-Standard, der gesetzt worden ist. Und kurioserweise hat ILM ja zu der Zeit dann eben Indiana Jones 3 gedreht mit Sean Connery, der hier auch keine Zeit hatte. Und deswegen war ILM eben ausgebucht und konnte diese Effekte nicht liefern. Und im Endeffekt kamen die Effekte irgendwo aus New Jersey dann im Endeffekt. waren aber auch nicht billig. Also auch als da die Kostenvorschläge reinkamen, hieß es sofort, alles klar, die Engel und Dämonen, die am Ende kommen sollten, die streichen wir mal. Wir machen Steinmonster. Steinmonster sind billiger. Und dann hieß es, Steinmonster kosten 300.000. Okay, machen wir vielleicht 2 Steinmonster. Oder wie wär's mit einem? Hä, Bill, 1 Steinmonster ist auch gut. Ist auch bedrohlich, ist Stein. Und so ist es eben, aber das ist doch nicht schlimm. Also die Spezialeffekte machen es wirklich nicht sauer. Die Make-ups sind toll, die Kameraführung auch. Allein der Auftakt.
Man muss sagen, zum ersten Mal differenzierte Klingonen hier, also mit verschiedenen hier Vorderköpfen.
Ja, und allein der Auftakt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, diese Sequenz, wer ist das, Michael Berryman, ne? Der da in der Wüste versucht, nach irgendwas zu bohren, wo ich mich bis heute frage, will der Staub im Staub anpflanzen? Da geht doch wirklich gar nichts. Und dann kommt wie ein Reiter der Apokalypse kommt da da ist Zeitlupe echt mal schön wirkungsvoll eingesetzt, kommt dieser Reiter.
Ich meine, der hat mich auch an Michael Berryman erinnert, also insbesondere in The Hills of
Eyes. Berryman, oder?
Ich glaube nicht, dass das ist. Ja, tatsächlich.
Schon. Ich glaube. Also, dieser Michael Berryman Lookalike, der potenziell von Michael Berryman gespielt wird. Ich glaube, es war früher Michael Berryman tatsächlich. Und das ist einfach so stimmungsvoll gewesen. Und wenn der dann seine Kapuze zurückschlägt, ne? Und er anfängt zu lachen, sie sind ein Vulkan, ja. Und da fängt er.
Es ist ein Moment, der wirklich so gut in seiner Isolation funktioniert, tatsächlich, wenn man den Film nicht um die Produktionshistorie, wenn man den Film genießt, ohne die Produktionshistorie zu kennen. Das habe ich natürlich auch beim ersten Mal, als ich den Film als Teenager dann sah. Jetzt im Wissen darum, dass das vielleicht mal für einen kurzen Moment eventuell hätte Sean Connery sein können, ist das natürlich in meinem Kopfkino 1000-mal cooler, ne? Wenn Sean Connery seine Kapuze abzieht und Sean Connery hat spitze Ohren, dann sagt man natürlich, das ist aber mal hier. So ist es immer noch cool. Ich gebe dir absolut recht. Man darf nicht hinterfragen, was da passiert. Ich finde aber das Setting tatsächlich sehr cool, weil es eben auch ein sehr Star Trek-untypisches Setting ist. Also ich meine, klar, trockene Wüstenlandschaften haben wir viele Wüstenplaneten, aber diese Landschaft, das erinnert schon mehr an Mad Max als an das, was wir in vorhergehenden Star Trek-Film gesehen haben. Und das macht schon Spaß.
Absolut. Und ich aus Filmemacher-Sicht, was die Perspektive nehme ich ja immer mal gerne ein. Ich meine, Half Bennett hat ja auch tatsächlich gesagt, dass Shatner eigentlich überambitioniert an die Sache rangegangen ist und er dann schon fast froh war, dass es Budgetkürzungen gab, die Shatner gezwungen haben, von seiner epischen Skala ein bisschen runterzukommen. Und aber denk mal dran, ne? Sie schwenken von Lawrence Luckinbill, also von Cyborg, dann weg in die Sonne und dann kommen wir zu dem großen Auftritt im Yosemite Nationalpark und das war ja auch als großer Schwenk gedacht, dass du quasi auf die Sonne dann zufliegst, dann von der Sonne wieder weg und dann in das Solarsystem der kommst, auf die Erde runter zoomst und dann auf einmal packt Kirks Hand da auf den Felsen drauf und Shatner zieht sich da hoch und was wäre das für ein tolles Intro gewesen. Dafür reicht dann das Geld. Das war so eine der ersten Sachen, die geschnitten wurde, solche Kameratricksereien. Aber es ist halt einfach auch ein Beleg dafür, nicht für die Hybris von Shatner, sondern dass er als Filmemacher durchaus gewusst hätte, wie er das hätte episch umsetzen können, aber es waren einfach nicht die Mittel da. Und trotzdem finde ich die Kletteraktion am El Capitan, finde ich immer noch spektakulär, sieht wunderschön aus und wie gesagt, die musikalische Untermalung, es ist einfach fun-fucking-tastisch, wenn man das so sagen darf.
Ja, die Hybris von Shatner ist ja die Tatsache, dass er sich selber inszeniert als 60-jähriger Mann, der eben an einem Stein hängt
und
Freeclimbing macht. Das ist nicht das, dass er gesagt hat, okay, ich möchte so ein spektakuläres Opening haben in dem Setting, sondern dass er eben sagt, ich mache es genau auf diese Art und Weise und lass dann sogar noch Spock kommentieren, was er für ein Teufelskerl ist, wie er das nur wagen kann. Und das geht auch so ein bisschen weg in die Richtung von dem, was eben die früheren Filme machten, was eben Nicholas Meyer insbesondere mit dem zweiten etabliert hat, nämlich diese Figuren werden älter, die können nicht mehr so viel leisten. Mhm. Und man hat sich dann wiederum mit jedem Film etwas mehr davon entfernt und wir sind eben bei Teil 5 zurück an der Stelle, wo wir eben Protagonisten haben, zwischen im jüngsten Fall Ende 50 bis Leute wie James Doohan oder so schon um die 70, die sich eben wieder verhalten wie kleine Kinder oder Jugendliche und eben allerlei Schabernack machen. Und es funktioniert eben, tatsächlich finde ich, das ist unglaublich unterhaltsam, aber teilweise eben auch schon, regt auch mich zum Stirnrunzeln an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so sehr ich den Film mag, ich habe mir schon hier und da gedacht, so auch so was den Flirt zwischen James Doohan und Nicole Nichols,
ja,
also Uhura betrifft, Scotty und Uhura, schon gedacht so, Es ist schon ein bisschen Kindergarten. Ihr habt Spaß und ich gönne euch den Spaß und ich freue mich auch. Das ist unglaublich unterhaltsam. Aber so richtig habt ihr nichts daraus gelernt, wo euch die Reihe hinschubsen wollte, so noch vor drei Teilen.
Ja.
Und dazu gehört eben auch tatsächlich William Shatner an der Steilwand am El Capitan.
Ja, das gerade diese James Doohan und Nichelle Nichols Szenen haben mich auch tatsächlich ein bisschen gestört. Vor allem damals. Heutzutage.
Aber ihren Tanz findest du immer noch erotisch. Also.
Nee, okay. Das war tatsächlich damals schon. Aber bei Shatner hat es mich tatsächlich komischerweise weniger gestört. Vielleicht, weil er der Leading Man ist und weil ich dann im Zweifelsfall eine etwas von seinen Freunden ja auch kommentiert waghalsige Bergsteigerei weniger dramatisch finde als andersrum formuliert. Shatners Bauch einziehen und Bergsteigaktion finde ich weniger dramatisch als Nichelle Nichols, die auch jetzt nicht mehr ganz in der Form ihrer Jugend war, die dann da oben tanzt. Trotzdem muss ich sagen, die Aufnahme ist klasse. Dann mit diesem Mond im Hintergrund und diesen Fahnen da rumgewedelt wird und dann kommen zum ersten Mal die Star Trek Marines. Das ist, finde ich, schon von der Story her völlig okay. Und die hatten halt keine andere Frau dabei. Das heutzutage würde die Hälfte der Marines aus Frauen bestehen, dann hätte halt irgendeine andere da tanzen müssen. Und gut wäre es gewesen.
Das ist der Punkt, da gehört eine andere Person hin. Das habe ich eben häufiger bei dem Film gedacht, angesichts der Tatsache, wie angesichts der Verhaltensweisen, die sie eben hier zur Schau tragen. Ich dachte, das wäre alles gut, wenn es eben nicht diese Figuren wären, wenn es man eben wie im Teil 1 oder 2 noch gesagt hätte, man nimmt sich dann eben so Charaktere oder Figuren an der Peripherie ran, bindet die neu ein, wie Savik oder so, und gibt denen eben was zu tun. Aber man hat sich hier eben komplett auf die Kerncrew konzentriert und gibt ihnen eben Sachen zu tun, die ihn einfach nicht ähnlich sehen. Und du hast absolut recht, drehbuchseitig, also einfach erzählerisch, was den ganzen dramaturgischen Aufbau des Films betrifft, ist diese Szene absolut sinnvoll und sie ist auch inszenatorisch sehr gut gemacht. Aber die falsche Person steht da und tanzt. Yeah. Das ist, und wieder und wieder in dem Film habe ich mir das gedacht, dachte, den Gag, dass irgendwie einer der Raumschiffbesatzung gegen so einen Träger läuft und sich den Kopf anschlägt mit dem Spruch davor, ich kenne dieses Raumschiff wie meine Westentasche. Ja, mach doch den Gag, aber dann gibt's keine Ahnung, gibt's dem Azubi von Scotty, aber gibt's nicht Scotty selbst. Gibt's nicht Scotty
selbst. Ja, das stimmt schon. Da muss ich dir recht geben, dafür funktioniert aber der Humor an anderer Stelle wieder sehr, sehr gut. Ich lache sogar tatsächlich über diesen dummen Witz von Usterbahn buchstabieren. Hab ich vor 20 Jahren drüber gedacht, lache ich heute immer noch drüber. Ich meine, generell diese Gefängniszelle, und ich weiß, ich springe hier durch den ganzen Film kreuz und quer durch.
Ist okay.
Aber wenn Kirk da auf dem Klo hockt und mit Spock eine Diskussion darüber führt, dass das doch alles nicht wahr sein kann, dass er ihn da hintergangen hat. Ich meine, auf dem Klo sitzend ist das halt einfach irgendwie nicht ernst zu nehmen. Und das zeigt aber auch, dass sich Kirk ein Stück weit auch, also Shatner auch über sich selbst durchaus lustig machen kann und nicht nur über andere. Obschon er sich natürlich gleichzeitig trotzdem immer noch als den Leading Man inszeniert und der Film dafür vielleicht schon 5 bis 10 Jahre zu spät gekommen ist. Und das ist ja das, was er dann aber schon 2, 3 Jahre später bei Tech War, habe ich vorhin angesprochen, offensichtlich gelernt hat, zu sagen, ich lasse davon los, drehte in die 2. Reihe zurück und engagiere halt einen Mid-End-30er für die Heldenrolle und gut ist. Das ist halt so ein Übergangsalter irgendwie gewesen und ach, es macht mir die Szene aber nicht kaputt. Und so Geschichten wie den wichtigsten Grund, einen Berg zu besteigen, na, weil er da ist. Oder auch Spocks suffisante Reaktion darauf, dass vielleicht, weil er da ist, doch kein ausreichender Grund ist, einen Berg zu besteigen. Das sind einfach Momente, die mich wirklich bei, ich hatte den Film bestimmt 10, 15, 20 Mal gesehen in den letzten 20, 30 Jahren. Lache ich immer noch drüber.
Die komplette Dynamik zwischen dem zentralen Triumvirat, also Pille, Spock, Kirk, ist klasse in dem Film. Ich habe auch großen Spaß daran. Da sitzt auch fast jeder Gag. Du merkst einfach, die Schauspieler haben einfach miteinander einen wirklich gut einstudierten mittlerweile Schlagabtausch. Die wissen einfach, was der andere denkt und wie sie zu reagieren haben. Und das Übrige erledigt dann eben der Schnitt. Es gibt auch wirklich einige richtig gute Gags. Ich liebe den Moment, in dem Kirk kurz bevor er auf die Brücke kommt, aus dem Turbolift aussteigt und sagt hier, I could use a shower. Und du hast diesen kurzen Moment des Zögerns und guckt zu Spock und Spock sagt einfach nur, yes. und diese leichte Enttäuschung auch in Shatners Gesicht, so von wegen, ich weiß, du bist Vulkanier und du musst das sagen, aber ich hätte trotzdem ein bisschen mehr Möglichkeit erwartet. Also klar, da ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen self-deprecating, genau. Also man guckt auch so ein bisschen mit Augenzwinkern auf seine eigene Figur oder auf die Heldenrolle dieses Films. Aber ja, also sobald der Film diese drei Kernfiguren verlässt, ist er für mich so ein bisschen verloren. Ich habe gesagt, ich mag den Film sehr gerne und dabei bleibe ich auch. Also niemals so, dass es irgendwie ununterhaltsam wird. Ich sehe aber tatsächlich auch so auf erzählerischer Ebene Probleme und bin echt darüber überrascht, für was der Film rückblickend kritisiert wird und nicht für das, was ich glaube, im Grunde das Kernproblem des Films ist, nämlich dass tatsächlich dieses Story-Element, gegen das ja auch alle Beteiligten protestiert haben, nämlich dass quasi Kirks Crew ihn verrät, dass das eben immer noch in etwas abgeschwächter Form offensichtlich als in der ersten Drehbuchversion in diesem Film enthalten ist, nämlich dass ich jenseits der drei zentralen Figuren alle dazu verleiten lassen, inklusive selbst smarter Menschen wie hier Sulu und Uhura, hier komplett vereinnahmen lassen von diesem TV-Evangelist, also diesem TV-Propheten, wie ihn Shatner immer so beschreibt. Der kommt und sagt, ich führe euch zu Gott. Und harter Schnitt und eine Minute später siehst du eben Uhura über die Brücke schreiten und sagt, alle Mann auf zum so und so Nebel, da wartet Gott auf uns. Und Chekhov ist noch kurz irritiert und sagt dann, ja, okay, ich habe ja keine Wahl. Und in der nächsten Szene ist er auch schon überzeugt. Das ist so, also das tut mir so als alten Trekkie schon so ein bisschen weh, muss ich sagen.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich argumentiere aber fast in die entgegengesetzte Richtung. Okay. Weil ich habe mal drüber nachgedacht. In der ursprünglichen Version sollte es ja so sein, dass sich alle gegen Kirk wenden. Also inklusive Spock und McCoy und DeForest Kelly und der Nimoy haben da so lange gegen Veto eingelegt, bis das eben sehr abgeschwächt wurde. Sie wurde in Versuchung geführt, ne? Aber obwohl Spock sich weigert, Cyborg zu erschießen, also die Gelegenheit dazu hat, weil es er einfach nicht kann, weil es sein Bruder ist, die haben sich ja dagegen gesperrt. Und dadurch ist dieser Konflikt der Zentralfiguren rausgefallen. Einerseits feiere ich das, weil dieser Zusammenhalt von diesen drei Figuren für mich viel, viel wichtiger ist, tatsächlich als die Nebenfiguren. Tut mir leid für alle Zulu-Fans, und da gibt es viele, ich mag die Figuren auch, aber sie sind nicht das zentrale Dreigestirn. Im Umkehrschluss führt es aber zu meinem größten Problem mit dem Film. In dem Augenblick, wo sie dann diese Barriere erreichen oder durch die Barriere durchfliegen, die letzten Endes offensichtlich gar kein großes Problem gewesen ist, in dem Augenblick, warum fliegen sie auch noch weiter? Sie fliegen nur noch aus Neugier. Nicht, weil sie mit Waffengewalt gezwungen werden. Nicht, weil Spock und McCoy auf der einen Seite stehen und Kirk halt mitzieht, weil er seine Freundin nicht allein lassen kann. Sondern sie gehen dann nur runter, weil sie halt zufällig schon mal da und neugierig sind. Das reicht mir irgendwie als Motivation für den ganzen Schlussakt nicht. Oder ich sage mal so, es reicht schon, dass der Film noch funktioniert, aber es ist halt sehr viel schwächer, als hätte man vorher einen Konflikt zwischen den drei Hauptfiguren provoziert. und dann genutzt, um einen Katalysator zu schaffen, um eben diese letzte Grenze, diesen letzten Schlussakt auch gemeinsam dann zu beschreiten und zu bestreiten. Und durch diese Abschwächung ist das halt einfach vollkommen verpufft. Und ich muss an der Stelle tatsächlich mal die Novelisierung sehr, sehr loben von J.M. Dillard, die auf einer noch nicht finalen Drehbuchfassung natürlich basierte. Und habe ich gelesen und diese ganzen Szenen der Überzeugung und des Teilen des Schmerzes mit den anderen Crewmitgliedern, also auch gerade Chekhov und Co., ist da viel ausführlicher drin, viel nachvollziehbarer. Du kommst in die Psychologie der Figuren rein und hast da eher ein Gefühl, während das im Film einfach gehetzt und unnatürlich wirkt.
Ja, sie bekommen eben keinen Raum zum Atmen tatsächlich. Also insbesondere, ich glaube, Sulu und Chekhov sind die Hauptleidtragenden für mich in dem Film. Es wirkt tatsächlich so, als hätte man sie ihr kleines bisschen Plot, was man ihnen gibt, ihre kleinen Momente aus einem völlig anderen Film genommen und einfach da reingeschnitten. Und es wirkt auch so ein bisschen würdelos.
Ja.
Man gibt ihnen auch nichts Konkretes zu tun. Ich meine, so albern, wie man vielleicht diese angedachte Romanze empfindet zwischen Uhura und Scotty. Zumindest haben sie etwas zu tun und sie werden auch in einer für sie wichtigen Funktion gezeigt, zumindest Scotty, nämlich als der sich eben mit dem Technischen auskennt. Er ist eben das technische Herz, das Schlagende dieses Raumschiffs, während eigentlich Sulu und Chekhov nichts zu tun haben, außer erstmal Landurlaub zu machen und rumzualbern und Quatsch nach oben zu funken. Und dann am Ende, glaube ich, schlagen sie nochmal kurz auf, um den, und Sulu darf die eindrucksvollen Muskelberge hier der klingonischen Nummer 1 zitieren, der Dame.
Ja, aber da hast du ja auch tatsächlich einen interessanten Aspekt. Du hast ja vorhin das Alter angesprochen und dass es ein bisschen problematisch ist und dass es auch an jungen Figuren ein Stück weit fehlt, denn selbst die Nebencharaktere wie der menschliche, romulanische und klingonische Botschafter, übrigens eine meiner Lieblingsszenen, vor allem im Buch, wenn die sich das erste Mal treffen, komme ich gleich nochmal drauf zurück, hast du auf der Gegenseite, also die eigentlichen Feindbilder neben diesem uralten Dämonenwesen, das sie dann finden, sind ja tatsächlich junge Klingonen, so jung und fidel und ärmellos, wie wir noch nie welche gesehen haben. So,
stimmt,
die jungen Wilden und der Punkrock kommt auf der Feindesseite, als ob man schon fast ein Pro-Aging-Statement machen wollte, unterbewusst. Ich unterstelle da keine Absicht, aber es ist schon auffällig.
Ja, ist ein guter Gedanke,
oder?
Ja. Die sind auch auffallend muskelbepackt. Also nochmal nicht die komplette Antithese, aber doch nochmal, sagen wir mal, ein Upgrade zu Christopher Lloyd im dritten Teil. Also,
oh ja.
Das sind schon die kommen gerade frisch aus der Muckibude, die Menschen.
Und ich,
Die Menschen, die Klingonen, Entschuldigung.
Nein, ich musste nur gerade, ist mir aus irgendeinem Grund wieder eingefallen, dass ich mal bei Sat.1 eine Ausstrahlung gesehen habe, wo die ganzen Sequenzen mit den Klingonen nicht untertitelt und in Klingonisch waren. Wo ich mich frage, wirklich, ihr zeigt mir jetzt eine Filmversion, wo 15 Minuten lang Klingonisch gesprochen wird über den ganzen Film und ihr untertitelt das nicht mal?
Ah, schön.
Und da steht jetzt wirklich das, na, wer Star Trek kennt, der wird das ja wohl verstehen, oder was ist da schiefgelaufen? Und was ich gerade noch angeschnitten habe, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei den geschnittenen Szenen auf DVD oder Blu-ray mit dabei war, aber diese Vorstellung, wenn die romulanische Entsandte nach Nimbus 5 kommt und sich dann ihrem menschlichen und ihrem klingonischen Kollegen vorstellt, da gibt es einen wunderschönen Schlagabtausch, wenn sie dann sagt, ja, dass sie ihnen gerne ihre Pläne eröffnen möchte und der klingonische Botschafter Kort dann irgendwas auf Klingonisch vor sich hin brummelt und sie ja nachhakt, ne, was hat er denn gesagt? Ja, das wollen sie gar nicht wissen. Es fehlt in der Übersetzung. Nee, was hat er gesagt? Und dann bohrt sie so lange nach, bis er irgendwann sagt, er sagt ja, das Einzige, was mein Kollege meint, dass sie eröffnen müssten, wäre ihre Bluse. Und das haben sie im Film so nicht mehr mit drin gehabt. Aber es war einfach ein Brüller, weil sie dann auch auf Klingonisch sprechen Kontra gibt. War grandios. Aber auch aus diesen drei Figuren hat man dann nachher relativ wenig gemacht, leider. Na, David Warner, immer gern gesehen, ganz grandioser Kerl, der auf die Frage, warum hast du diese Rolle überhaupt angenommen, geantwortet hat, ich habe noch nie eine Figur gesehen, die St. John heißt, mit Vornamen. Das wollte ich unbedingt mal spielen.
Ja, spielt hier dann den Ehrenbotschafter St. John Talbot, ja, sehr schön. du hast was ganz Gutes angesprochen, was ich nochmal aufgreifen will, ist tatsächlich diese Punkrock-Attitüde und dass die wahrscheinlich ein bisschen, dass die schon da ist, aber unterrepräsentiert. Und ich finde den Gedanken sehr schön und so ganz ehrlich, ein Gedanke, den ich bis dato nicht hatte. Aber er ist schon irgendwie da und mir ist auch gerade nochmal besonders aufgefallen, als so ihr auf dem in den letzten paar Sekunden David Warner erwähnt, dass der ja auch so eine Figur ist, die ist auch ähnlich wie die Figuren, die wir da im Prolog sehen, scheint die in so einem ganz anderen Universum, also erzählerischen Universum, verortet zu sein. Ist sehr viel rauer und edgier und unnahbarer, kühler und bösartig ist jetzt seine Figur nicht, aber schon der erste Moment, wo wir ihn so sehen, in dieser kneipenähnlichen Umgebung, und er raucht, ich glaube, das ist auch so ein Novum in einem Star Trek-Film zumindest, also Iman hat es auch noch gemacht im sechsten Teil und mittlerweile habe ich ja gesehen, wird bei Picard sogar gewaped.
Das wird es.
Aber zum damaligen Zeitpunkt, dass du eine Figur sahst, die gequarzt hat, naja, nicht schlecht. Und ich finde, es passt doch hier zu der Rolle und zu der ganzen Tonalität, die Star Trek 5 hier etablieren will. Ich glaube, auf den letzten Metern fehlt ihm so ein bisschen der Mut, einfach aus den Nebenfiguren noch mehr zu machen, sie noch prominentere Rollen spielen zu lassen, vielleicht auch irgendwie bestimmten Settings noch mehr Zeit zu verbringen. Aber ich sehe schon den Gedanken, schon die Haltung oder zumindest das Bewusstsein dafür, dass man an irgendeiner Stelle auch mal so ein bisschen mit dem Zeitgeist mitgehen muss, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zumindest teils neu erfinden muss, ein bisschen moderner werden muss. Das sehe ich schon so in Figuren wie den Klingonen oder in David Warners Figur hier sehr gut verkörpert. Und es macht schon Spaß. Und ich betone, es sind nur kleine Babyschritte nach vorne, aber ich betone es deswegen so prominent, weil dem Film allgemein angehaftet wird, er sei so ein bisschen rückschrittig. Er würde vieles von dem negieren, was die Reihe vorher an guten Entscheidungen getroffen hat. Er sei eben technisch schlechter als die vorhergehenden Teile. Und ja, ich verstehe die Argumentation, auch wenn ich ihr nur zum Teil folge. Aber ich muss auch sagen, in einigen Momenten, und deswegen auch gut, dass du die Klingons ausdrücklich zur Sprache gebracht hast, finde ich eben, geht er eindeutig nach vorne. Im Figurendesign, in der Art, wie eben auch mit Klingonen verfahren wird, nicht immer nur als die nackten Bösewichter, sondern eben ein bisschen differenzierteres Bild und eben auch deutlich jünger besetzt und attraktiver, sodass sie eben auch wirklich sowas haben wie eine, es geht jetzt vielleicht einen Schritt zu weit, aber so eine, ich wollte sagen, sexuelle Bedrohlichkeit, aber es ist schon so, es ist furchterregender, als wenn da ein vergleichsweise schunkeliger Christopher Lloyd sitzt, um nochmal auf dem armen Kerl zu reiten.
Und die beiden hatten viel Sex. Also nicht Christopher Lloyd und irgendwie, sondern dieses Klingonenpärchen. Es gibt da eine ganze Menge.
Da brodelt einiges.
Ja, da brodelt einiges. Im Buch wird es auch angeschnitten. Also da gab es auch mal Szenen im Drehbuch zu. Und es gibt, ich habe sogar irgendeinen Comic, der direkt vor oder direkt nach Teil 5 spielt. Ein Comic-Album aus den frühen 90ern muss das sein, wo das auch tatsächlich aufgegriffen wird. Also ich finde das tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Du hast gerade gesagt, dem Film würde am Ende so ein bisschen, ja, noch ein bisschen die Power fehlen. Und es ist tatsächlich irgendwie so, gefühlt geht ihm ein bisschen die Luft aus. Und trotzdem hast du noch so Momente. Ich finde es einen wahnsinnig coolen Shot, wenn Kirk auf der Spitze dieses Berges steht und der Bird of Prey vor ihm hochkommt. Auch wenn der Effekt nicht besonders gut ist, aber wie er dann einfach steht und sagt, okay, wenn es dann halt war, dann schießt mich halt weg, was soll's, ne? Ich hab meinen Sohn umgebracht, jetzt bin ich halt auch dran. Whatever. Und ich sag heute noch ab und zu, wenn man setzt mit Verdruss meiner Frau, wenn die mal ankommt und meint, mich in den Arm nehmen zu müssen, dann sage ich aber, Schatz, nicht vor den Klingonen.
Ja, das ist ein guter Moment und es ist mittlerweile ein richtiger klassischer Star Trek-Moment. Genau wie der Moment, in dem eben Pille, Kirk, Spock und Cyborg vor der göttlichen, quasi göttlichen Entität stehen und Kirk eben fragt, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Das ist kanonisiert, möchte ich mal sagen. Also wenn heute große Trek-Momente herbeizitiert werden, vielleicht befindet er sich vielleicht nicht in den Top 5, aber in den Top 10 oder Top 20 allemal.
Absolut.
Und er hat schon seine Momente. Und ja, über Row, 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 Your Boat am Lagerfeuer kann man spotten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Menschen, die da spotten, und das ist okay, das ist fein, das soll man bitte machen, das sind eben keine Track-Fans. Das sind, glaube ich, Menschen, die einfach gerne mal ins Kino gehen, sich aber mit der Materie null auseinandersetzen und it's fine. Das ist total okay. Wie gesagt, ich möchte die drauf rumreiten. Und die sich dann davon vielleicht peinlich berührt fühlen. Ich glaube, für Menschen, die mit diesen Figuren 3 Jahrzehnte gelebt haben, nicht wie wir es getan haben, aber uns eben seit Jahr oder Jahrzehnt mit der Materie beschäftigen, ist das einfach ein schöner Moment.
Und ich liebe Row, Row, Row Your Boat, weil tatsächlich auch oftmals dann einfach da sitze und ich muss ja wieder meine Frau leider zitieren, die dann sagt, das bist so du. Auch immer da. Wenn Spock dann sagt, das Leben ist kein Traum, der Text ist blödsinnig. So, und ich sitze manchmal auch da, das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Ja, aber Dominik, das macht Spaß. Wirklich? Hat es uns Spaß gemacht? Tut mir leid. Habe ich verpasst. Also ich fühl mich da sehr, 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 sehr wohl.
Ich bekomme selbiges hier auch oft zu Hause zu hören. Da heißt es immer, ja, das ist ein Film für dich. Und ich weiß nie, ob ich das jetzt als Kritik oder als Anerkennung meines wirklich berauschend guten Filmgeschmacks werten soll. Aber gut. Also das, ich muss sagen, Star Trek 5 ist ein Film für mich. Und leider haben wir weniger Zeit, als ich gerne wollte. Deswegen muss ich dir nochmal fragen, hast du noch so Highlights oder Gedanken, die du einstreuen möchtest, bevor wir so zum Fazit kommen?
Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass es tatsächlich ein schönes Echo oder ein zumindest interessantes Echo gibt von diesem Film in dem vorhin von dir angesprochenen Generations, also eigentlich quasi in dem übernächsten Film, der nicht mehr zu den Classic-Filmen gerechnet wird, sondern die Next Generation halt eben brachte, weil natürlich auch Kirk ja hier die Aussage macht, ich habe immer gewusst, dass ich allein sterben werde. Mhm. Und da kann man jetzt tatsächlich sehr philosophisch drüber reden, ob das letzten Endes der Fall war, aber auch eine andere Spiegelung gibt es, denn für eine sehr lange Zeit, für eine Drehbuchfassung von vielen, sollte dann diese Gottsuche letzten Endes durch eine Art Suche nach dem gelobten Land ersetzt werden, wo alle Menschen glücklich sind und niemals altern. Und das ist ja etwas, wo William Shatner sehr stark dagegen war, weil er gesagt hat, warum sollte die Enterprise-Crew, warum sollten diese Recken, die so viel gesehen und so viel erlebt haben, und immer gegen Widerstände gegangen sind. Warum sollten die einen Zustand des ewigen Happy-Go-Lucky herbeisehen? Und warum sollten die sich mit sowas abfinden und zufrieden geben? Und letztendlich passiert ihm genau dieses Schicksal ja ein Stück weit, bis er eine Chance sieht, dagegen zu rebellieren in Generations. Und das ist für mich sowas, das war garantiert nicht geplant. Vielleicht ist es jetzt von mir auch nur rein interpretiert. Aber das finde ich, wenn man das weiß, erhöht es einfach nochmal den Genuss, das auch im Kontext zu sehen. Und ich möchte eigentlich tatsächlich damit schließen, dass es ein Film ist, der mich kognitiv immer wieder mal zum Stirnrunzeln bringt. Der hätte besser sein können, was aber am wenigsten an Shatner anzulasten ist. Und wenn ich eine gute Zeit haben möchte und nur mal einen Star Trek-Film gucken kann, dann ist das nicht der letzte, zu dem ich greife, sondern wahrscheinlich einer der ersten. Natürlich mag ich die Nick Meyer-Filme mehr. Mhm. Vor allem Teil 6 lieb ich. Mhm. Aber macht mich Teil 6 genauso glücklich wie Teil 5? Ich glaube nicht.
Ich würde in allen Punkten zustimmen und vielleicht noch als persönliche Note hinzufügen. Ich glaube, dass tatsächlich ein Teil meiner Liebe oder Wertschätzung für Star Trek 5 auch darin fußt, in meiner eigenen Star Trek Seeerfahrung, weil das tatsächlich die Zeit war, als The Final Frontier rauskam, 89, beziehungsweise also spätes 89 in Deutschland. Die Zeit war, in der ich mich in Star Trek verliebte, in der die Serie plötzlich im Fernsehen lief, also Next Generation und auch Classic wieder rausgeholt wurde. Und das war eben so der Moment, in dem man einfach, in dem einfach Star Trek aller Orten war. Und so diese Phase zwischen 89 bis, sage ich mal, Mitte der 90er Jahre. Und dann nahm es so graduell ab, aber ich glaube einfach auch, weil in meinem einfach Leben andere Sachen plötzlich interessanter wurden. Das hat jetzt nichts mit der Qualität von Star Trek zu tun, also oder der Serien selbst. Aber das war einfach eine prägende Zeit und The Final Frontier und The Undiscovered Country, also der danach kam, einfach die beiden Classic-Track-Filme waren, die ich zu der Zeit am häufigsten gesehen habe. Und ich möchte, das klingt so blöd wie nach, ja, wir hatten ja nichts anderes. Und deswegen ist es quasi so ein bisschen Stockholm-Syndrom ähnlich. Also ich müsste ja jetzt gefälligst gut finden. Aber so ist es nicht, denn ich glaube, es gibt eine Menge Filme und ich glaube, wer auch hier Bahnhofskino zuhört, das kann man jetzt seit 8 Jahren, der hat auch das ein oder andere Mal schon erlebt, dass wir tatsächlich öfter mal Filme rausholen, die wir eben früher gut fanden und dann einfach ernüchtert feststellen, gut, altern sieht anders aus.
Wie Star Trek 5?
Ja, und Star Trek 5 ist immer noch gut. Also ich finde tatsächlich, das, was der hier teilweise um die Ohren geklatscht bekommt, inklusive hier IMDb-Rating von 5,5, also definitiv das schon so in der eher schlechte Filmezone. Nee. Zum Glück zählt IMDb nichts, aber
Das Schlechteste an dem Film sind nicht die Effekte oder schlechte Ratings, sondern sind eigentlich diese Untertitel, die alle keinen Sinn machen, weil weder sind sie auf der Suche nach The Final Frontier, noch sind sie am Rande des Universums, sondern im Umkehrschluss ins Zentrum des Universums geflogen. Also Wer auch immer das nicht verstanden hat, der gehört geschlagen. Definitiv nicht Bill Shatner, der ja auch sonst noch viel Tolles gemacht hat.
Ich möchte gleich nochmal auf ein Goodie zu sprechen kommen, was du für die vielleicht Unterstützerinnen und Unterstützer von Columbo Columbo hast, aber kurz nochmal, wo kann man dich sonst so hören?
Mich hört man vor allem natürlich bei Kino 90 Podcast, darunter Film in Social Medias, ist noch ein recht junger Podcast, meine Podcast-Historie der letzten 4-5 Jahre findet sich dann eher beim Cine Entertainment Talk, da bin ich auch immer noch, aber ich habe halt noch meine eigenen Projekte nebenher laufen und ansonsten, ja, ich bin relativ aktiv auf Twitter, Dominik Stark oder @stark_Dominik ist es, glaube ich, das andere Handle war belegt. Freue mich immer von jedem zu hören, egal wie ihr meiner Meinung seid oder nicht. Es geht darum, dass wir drüber reden und das ist das, was ich spannend finde, Leidenschaften teilen und andere kontroverse Dinge diskutieren auf Augenhöhe. Und mit Passion.
Ich bin ein großer Fan von Dominik, gerade im Social-Media-Kontext. Dominik ist einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Und ich liebe seine Attitüde einfach auch zu vielen Dingen. Und es geht jetzt nicht mal nur im Spezifischen um Star Trek 5, sondern im Allgemeinen zum Thema Kino, dass du einer der wenigen Menschen bist, die auch Sachen, die, sagen wir mal, kritisch beäugt werden oder teilweise sogar gehasst werden, immer noch einen positiven Aspekt abgewinnst. Und ich finde diese Eigenschaft beneidenswert. Ich wünschte, ich könnte sie oft teilen. Und deswegen macht es unglaublich Spaß, bei dir auch mitzulesen, aber eben auch Anteil zu haben, einfach auch oft nur als Leser oder als Zuhörer an dem, was du sonst so produzierst, dann Audiokommentare und Booklets. Also. Und um hier den Bogen zu schlagen, kurz zu Columbo Columbo, was man fördern kann unter startex.com/Columbo. Dominik hat sich dazu bereit erklärt, weil das ist ja auch ein Goodie, ein Bonus, quasi Feature in den Kapiteln zu meinen Columbo-Rezensionen, dass wir auch über die Täter sprechen und eben auch über die Historie in Film und TV, der Täterdarsteller, der Schurkendarsteller. Und Dominik hat gesagt, weißt du was, ich bin hier Shatner-Koryphäe schlechthin im deutschsprachigen Bereich und das ist einfach auch so, das unterschreibe ich. Ich mache dir was zu Shatner. Bonuskapitel.
Ja, ich meine, wie viele Täter gab es, die zweimal zurückkamen und einmal mit Schnurrbart? Also ich meine. Ja.
Jack Cassidy zum Beispiel, kann ich sagen. Robert Culp kam auch zurück als Schnauzbartträger im zweiten seiner drei Einsätze als Columbo-Mörder.
Aber hatte der einen Schnurrbart so schön wie Shatner? Und so einen Trainingsanzug in diesen wunderbar hässlichen Farben? Also.
Ja. Also Cassidy ohne Schnurrbart sieht auch komisch aus, muss ich sagen. Zweimal hat er Schnurrbart gehabt, einmal nicht. Ne, Shatner steht der Schnauze auf jeden Fall besser.
Ja, ich bin immer noch ein bisschen am Erröten und sehe jetzt ungefähr so aus wie die Köpfe von Kirk und Spock auf dem Star Trek 5 Poster für die lobenden, netten Worte, die du mir gerade hast zuteilwerden lassen. Das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist sehr, sehr gerne etwas über William Shatner als Mörder zu schreiben, nachdem ich gerade betont habe, was für ein toller Kerl er ist.
Ja, auf jeden Fall. Und seine Episoden sind gut. Also darüber wird viel zu sagen sein. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, wenige Tage, um Columbo Columbo, das, möchte ich mal sagen, inoffizielle, aber definitive Buch, zumindest von meiner Warte aus, ein persönlicher und kritischer Blick auf Columbo, die gesamte Krimi-Reihe, zu fördern. Geht dafür auf startex.com/Columbo. Und dann habt ihr auch was von Dominik zu lesen, der sehr folgenswert ist bei allen sozialen Netzwerken und ein toller Mensch und ein toller Autor und der sich dann auch verewigen darf und kann, wofür ich auch sehr dankbar bin.
Ach man, Patrick. Die Büchlein. Patrick.
Ja.
Nicht vor den Klingonen.
Adios und Kapla.
Kapla. Mahlzeit.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.